Wer hat's erkannt? Wind of Change. Und mit welcher Zeit verbindet ihr das? Mit der Wende? Ja, ne? Dieses Lied Wind of Change von den Scorpions spiegelte das Gefühl wider, das wir ab November 1989 und vielleicht schon etwas vorher hatten, die wir das bewusst erlebt haben. Und das Lied von Klaus Meine hat er geschrieben nach einem Besuch in der Sowjetunion auf der Höhe der Perestroika. Da entstand dieses Lied Wind of Change. Und allein dieses Pfeifen am Anfang, wenn das passiert, in ganz Europa weiß man, worum es geht. 13 Millionen Mal oder mehr als 13 Millionen Mal hat sich dieses Single eines deutschen Musikers verkauft und gehört damit zu den meistverkauftesten Singles der Welt. Und ich glaube, 3 Jahrzehnte später, jetzt in dieser Zeit, wenn man heute Morgen, so wie ich, noch mal kurz in die Nachrichten-App geguckt hat und man sieht, was in der Ukraine passiert ist, dann brauchen wir wieder solche Lieder. Lieder, die in die Situation hineinsprechen, in der wir gerade sind. Lieder, die vielleicht die Trauer über den Krieg ausdrücken. Lieder entstehen häufig in besonderen Zeiten, wenn besondere Ereignisse sind. Sie stehen dann oft für eine ganze Ära. Sie stehen für ein Lebensgefühl. Oft werden Lieder geschrieben, wenn Menschen total verliebt sind. Aber es gibt auch Lieder, eins meiner Lieblingslieder von Eric Clapton, Tears in Heaven, ist ein Lied, das über einen schweren Verlust, über von schwerer Trauer spricht. Wer das mal wissen will, was da passiert ist mit seinem Sohn, der kann das ja mal nachlesen. Gleiches passiert auch mit Literatur. Literatur ist auch fähig, Zeitenwenden einzuläuten, was ganz Besonderes hervorzubringen. Ich denke ans Mittelalter, die 95 Thesen von Luther, die dann irgendwann gemündet sind, auch in die 4 Soli der Reformation. Auch das war eine Zeitenwende, etwas ganz Besonderes. Auch die Bergpredigt. Die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, kennen wir alle, hat in der Zeit der Friedensbewegung in den 80er Jahren hat es sogar geschafft, dass Journalisten wie damals Franz Alt und andere Berühmte hingegangen sind und haben sich diese Bergpredigt vorgenommen, diese Ethik Jesu, und haben die nutzbar gemacht für die Friedensbewegung. Also Jesu Ethik, die Bergpredigt, war und ist immer noch was total Besonderes. Aber im Herzen der Bergpredigt, da hat Jesus selber die Bergpredigt nochmals getoppt, hat nochmal etwas gesagt, was mit dem Vater Unser ja zu einem Gebet geworden ist, was im Stile eines Poetry, also Worte, die Jesus nimmt und die er, ich sag mal, im positiven Sinn rhythmisch in die Herzen seiner Jünger hämmert. Und dieses Vater Unser ist vielleicht auch so eine Art Hymne, so eine Art Wind of Change gewesen, die Jesus damals initiiert hat. Es ist nicht nur Zentrum und Herz der Bergpredigt geworden, sondern dieses Vaterunser stand am Anfang einer neuen Zeit, am Anfang einer Bewegung, einer Geschichte, die Gott mit den Menschen geschrieben hat in Jesus Christus, der gekommen war. Und für die Jesusbewegung sollte es zu einem Motor werden, dieses Gebet, zu einem Fixpunkt, zu einem Anker. Und Jesus gibt uns hier Antrieb, Orientierung und Halt für seine Mannschaft. Aber auch wir sind heute immer noch seine Mannschaft. Und dieses Gebet zu beten, das wird seiner Bewegung dienen. Es wird ihr dienen, um Atem zu holen, um lebensspendende Energie zu tanken. Und ich bin überzeugt, dass das Vaterunser nicht nur das Herzstück der Bergpredigt ist, sondern dass es der Herzschlag Jesu ist. Und zwar ein Herzschlag Jesu, den er so an seine Jünger vermitteln wollte und übertragen hat. Würde es aufhören, dieses Vaterunser, würde das Vaterunser nicht mehr gebetet werden, ich glaube, dann bekäme die ganze Bewegung Jesu Herzrhythmusstörungen. Es würde vieles kaputt gehen und ich glaube, Das Leben der Christen ohne das Vaterunser würde an Bedeutung verlieren. Das Vaterunser ist für mich das Credo Christi. Es ist sein messianisches Glaubensbekenntnis. Es ist sein Vermächtnis. Etwas, das wir nicht unterschätzen sollten. In Johannes 15 hat Jesus ja gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und die Jünger, die dabei waren, ich glaube, denen war klar, dass das, was Jesus hier sagt, entsprungen ist aus dem, was er selber lebte, nämlich Vater, ohne dich kann ich nichts tun. Das hat Jesus seinen Jüngern vorgelebt. Und wenn wir hören, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann müssen wir daran denken, Jesus hat das selber vorgelebt. Ohne seinen Vater hat er nichts getan. Und die Jünger, die haben erlebt, immer wieder erlebt, was passiert ist, wenn Jesus gebetet hat. Ne, ihr kennt die Evangelien, ihr wisst, was da drin steht. Und ich glaube, deshalb ist es auch kein Wunder, dass die irgendwann kamen, in Lukas 11 zum Beispiel, und sagten, Herr, lehre uns zu beten. Lehre uns so zu beten, wie Johannes seine Jünger auch gelehrt hat. Und was sie meinten, war eigentlich, wir wollen das, was wir bei dir sehen, dieses wirksame Gebet, dieses, was ich gesagt habe vor zwei Wochen, dieses auftragsgemäße Beten, das wollen wir lernen. Wir wollen uns auch abhängig machen vom Vater und von dir. Wir wollen was erleben. Wir wollen das erleben, was passiert, wenn du betest. Was bekommen sie auf diese Bitte hin? Sie bekommen das Vaterunser. Jesus geht hin und gibt ihnen das Vaterunser. Und vor euch steht jemand, der dieses Vaterunser zu Unrecht seit Jahrzehnten an den Rand seines Glaubenslebens verdrängt hat. Das bekenne ich. Eiskalt. Und ich kann euch sagen, heute bin ich traurig. Traurig, dass es so gewesen ist, aber Gott dankbar, dass er Geduld hat und dass er Wachstum schenkt, manchmal auch nach Jahrzehnten. Das Vaterunser haben wir verdrängt, genauso wie wir gewisse andere Dinge nicht tun. Wir heben keine Arme beim Beten, weil uns das schwerfällt, weil wir uns nicht mit irgendwelchen Charismatikern identifizieren wollen. Und genauso haben wir das Vaterunser, viele haben das Vaterunser verdrängt, weil sie sich nicht identifizieren wollten mit dem Plappern dessen, was in den Kirchen so passiert. Wenn euch das nicht so geht, dann nehmt das auf meine Kappe, weil ich habe so gedacht. Und wir wissen eigentlich, dass Gebet wichtig ist. Und wir wissen auch, dass wenn wir wirklich beten wollen, dass das oft ein Kampf ist, dass wir kämpfen müssen darum, diese Zeiten zu finden, dass dieses Beten auch einen Platz in unserem Leben hat. Und ich kann euch auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja so einer, der gerne über seine Fehler auch mal spricht, weil man aus den Fehlern der anderen ja lernen kann. Wenn man das nicht täte, wäre man dumm. Aber ich habe es lange vermieden, über das Beten zu predigen, weil ich kein Heuchler sein wollte. Weil das in meinem Leben, so mein Eindruck, nicht den Stellenwert hat oder hatte, den es haben sollte. Und Beten fällt uns normalerweise nicht in den Schoß. Das ist auch der Bereich, wo ich vor zwei Wochen gesagt habe, das ist da, wo wir angefochten werden ganz oft. Und wir beten meistens dann ganz viel und ganz intensiv, wenn es irgendwo in unserem Leben brennt. Dann greifen wir zu diesem letzten Anker und wir beten. Und Paulus hat im Kolosserbrief mal geschrieben, dass das Gebet selber ein Kämpfen ist. Er deutet das an, weil der Epaphras hat für die Christen gebetet und Paulus benutzt hier ein Wort, um zu sagen, dass dieser Epaphras in seinen Gebeten richtig gekämpft hat. Und das war ein Gebet, wo es um das Kämpfen geht, das man tut, um zu überleben. Ringkämpfe, Boxkämpfe, einfach versuchen zu überleben. Und das Wort, was dahinter steht, ist Agonie. Das ist das, was wir verbinden mit dem Gebet, das Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat. Agonie, Überlebenskampf. Das ist Beten. Und wie gesagt, ich gehöre zu denen, die über ihre Fehler sprechen, weil ich glaube, dass man aus den Fehlern anderer auch lernen kann. Und ich bin mir, ich bin jemand, der in einer christlichen Tradition groß geworden ist. Ich bin ja hier zum Glauben gekommen vor über 40 Jahren und dann zur Bibelschule gegangen und so weiter. Ich bin in einer christlichen Tradition groß geworden, die sich für besonders bibeltreu und bibelfest hält. Das ist so das, was wir von uns glauben. Und in großen Teilen unserer Kreise ist man aber hingegangen und hat das Vaterunser an den Rand gedrängt, hat es wegdiskutiert, weil man gesagt hat, nein, Vaterunser, das ist verbunden mit leeren Floskeln, mit gedankenlosen Plapper, so wie die Christen in der Kirche das machen. Und dann nimmt man eben seinen Finger und erhebt den und zeigt auf die anderen, die das tun, die das Vaterunser beten. Und im Grunde genommen ist das nichts anderes als ein Stück Überheblichkeit. Das Vaterunser nicht zu beten, ist, den Falschen zu bestrafen. Wenn wir glauben, dass wir das nicht beten sollten, weil manche Leute dieses Gebet beten, ohne darüber nachzudenken, was sie tun, dann bestrafen wir den Falschen. Wir bestrafen denjenigen, der gesagt hat, so sollt ihr beten. So sollt ihr beten. Und ich muss bekennen, dass ich da echt im Grunde genommen arrogant gehandelt habe und dass das meinem Hang geschuldet war, mich abgrenzen zu wollen von anderen und meine Frömmigkeit ein bisschen hervorzukehren, die, so glaubte ich, besser ist als die kirchliche Tradition, die viele andere leben. Und heute kann ich ganz ehrlich sagen, gerade denen unter euch, die hier sitzen und in der kirchlichen Tradition groß geworden sind oder immer noch leben, es tut mir leid. Es tut mir leid. Von ganzem Herzen. Ich bin hingegangen und habe in meiner Theologie und auch in den Kreisen, wo ich Theologie betrieben habe, dieses so sollt ihr beten umgedeutet. Und das höre ich heute noch. Umgedeutet im Sinne von, Jesus gibt uns hier lediglich eine Art Gerüst. Er sagt hier eigentlich nicht, dass wir das so beten sollen. Das ist mutig, das zu sagen. Aber es ist dumm. Weil wir einfach ignorieren, was da steht. Es ist dumm. Das Problem ist nicht das Gebet. Das Problem ist nicht das Vaterunser. Das Problem ist nicht, dass es Menschen gibt, die das vielleicht nicht ehrlich meinen, wenn sie es beten. Das Problem bin ich. In meinem Fall kann ich euch sagen, das Problem war ich, weil ich da heute anders drüber denke. Und ich frage euch ganz bewusst heute Morgen, was wäre, wenn ich richtig läge und das Vaterunser wichtiger ist, als was es für viele von uns in unseren Kreisen so geworden ist. Was wäre, wenn wir dieses Gebet ganz neu entdecken und wenn es ein Stück weit wie unser Credo wird, wie unsere Hymne, von dem ich eben sprach und von dem wir glauben, dass dieses Gebet, wenn wir es ernsthaft beten, auch etwas verändert. Und ich versuche das in den nächsten 4 Monaten natürlich im Einzelnen zu belegen. Vielleicht würde dieses Gebet zum entscheidenden Faktor, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht, hier in unserer Mitte. Vielleicht. Jesus gibt uns hier auf jeden Fall keine so oder ähnlich könnt ihr es machen, wenn ihr Lust habt oder auch nicht Lektion. Das tut er nicht. So sollt ihr beten. Jesus gibt uns hier, das könnt ihr mitlesen, er gibt uns ein Geschenk. Er gibt uns sein Geschenk. Er gibt uns sein Gebet. Er gibt uns sein Credo und ich glaube, er gibt uns sein Herz. Er gibt uns das, was ihm selbst Kraft und Ausrichtung gab, seinen Auftrag vom Vater zu erfüllen und dieses Reich zu bauen. Das glaube ich und das will ich. Ich glaube nicht, dass Jesus seinen Jüngern ein Gebet gab, das sie beten sollten, das er selber nicht gebetet hat. Ich glaube, Jesus hat das gebetet. Und das Gebet ist sogar eine Zusammenfassung davon, wie er selber seinen Dienst und seinen Auftrag, seine Vision und auch seine Mission verstand. Im Vater unser steckt alles drin, das ist geballt voller Theologie, das ist geballt von Vision und Mission Jesu Christi. Das ist eine Zusammenfassung für seinen Dienst, seinen Auftrag, seine Mission. Und wenn er sagt, so sollt ihr beten, dann zieht er seine Jünger, seine Leute mit hinein in diese Bewegung, in diese Reichsgottesbewegung. Er tut das ganz bewusst und er tut das mit dem Vater unser. Was ist bei mir passiert, seitdem ich angefangen habe, mich mit dem zu beschäftigen oder mit dem Gedanken anzufreunden, über etwas zu predigen, mit dem ich nicht befreundet war? Was ist bei mir passiert seit Anfang Dezember, wo das so aufkam? Es sind ganz seltsame Dinge passiert. Ich begann nachzudenken über das Vaterunser, über die erste Zeile. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und während ich so an meinem Schreibtisch saß, habe ich gemalt. Und es hat mich ein bisschen überrascht, was dann dabei rausgekommen ist, weil ich kein Künstler bin. Ihr könnt das ja hier sehen. Aber dieses Nachdenken und gleichzeitig dieses Malen oder Zeichnen, das hat mir geholfen, ein bisschen mehr zu verstehen von dem, was da steht. Und in den Folgewochen ist dieses Bild nicht schöner geworden, aber kompletter, weil ich habe mir weitere Gedanken gemacht zu diesem Vater unser und teilweise viele Gedanken gefunden oder sind mir viele Gedanken gekommen, die in den nächsten Monaten in diese Predigten einfließen werden, die ich darüber gehalten habe. Aber das Allerwichtigste ist, dass dieses Vater unser, das ich wiederentdeckt habe für mich, mein Gebetsleben verändert hat. Das ist für mich der springende Punkt. Der Sohn lehrt uns zum Vater beten. Wie geht Beten falsch? Der Armin hat das in der Schriftlesung gelesen, wie Beten falsch geht. In ein paar Stichpunkten geht Jesus darauf ein, dass er gegen die Heuchelei ist. Er sagt im Grunde genommen damit, dass er echte, dass er glaubwürdige Nachfolger haben will. Er will keine Heuchler. Er will nicht, dass wir Heuchler sind und beten. Und er geht hin auf dem Hintergrund von schlechten Beispielen und wie er das gemacht hat in der Frage, wie die Leute damals gebetet haben, gerade auch die Pharisäer und wie sie Almosen gegeben haben, da macht er deutlich, so nicht. Ihr müsst nicht so beten, dass die Leute euch sehen und dass sie denken, wow, kann der beten. Und am Ende dieser Ausführungen sagt Jesus dann noch, Leute, Gott kümmert sich. Ihr braucht nicht den Clown zu machen. Gott kümmert sich. Damals in der Zeit, in der Jesus lebte, in dieser jüdischen Tradition, in der er aufwuchs, hat man mehrmals täglich gebetet. Man hatte feste Gebetszeiten und wir kennen das so von morgens, mittags und abends und denken dabei oft an Daniel, ne? An das Alte Testament, dass Daniel sich dann immer ans offene Fenster gekniet hat und hat gebetet. Aber das ist nicht nur im Alten Testament passiert, sondern es ging im Neuen Testament weiter. Wenn wir Apostelgeschichte lesen, dann lesen wir auch von diesen Zeiten des Gebets, wo die Jünger dann in den Tempel gegangen sind. Aber die Pharisäer, die haben sich einen Sport daraus gemacht, sich zu den Gebetszeiten auf den Sockel oder auf eine Stufe zu stellen, damit jeder sie sehen kann, während sie zu den Gebetszeiten laut das Schema Israels, höre Israel, gebetet haben oder was auch immer. Sie wollten gesehen werden. Und ihr Motiv war, eigentlich nur selbstherrlich und selbstgerecht zu sein und sich deshalb auf die Stufe zu stellen, damit die Leute sagen, du bist toll. Und Jesus fand das nicht so toll. Jesus empfiehlt die täglichen Gebete zu den festen Gebetszeiten zu machen. An seine Jünger empfiehlt er das, aber so, dass sie kein Aufsehen erregen. Jesus schafft die festen Gebetszeiten nicht ab, aber er sagt, wenn ihr betet, wenn ihr in diesen Zeiten betet, dann tut so, dass er dadurch kein Aufsehen erregt. Das war keine Absage, wichtig, das war keine Absage an Gebetsgemeinschaften oder an lautes Beten in Gruppen. Darum ging's in dem Fall gar nicht. Das war nicht sein Anliegen. Und wir in unseren Kreisen, oder zumindest ich in meinen Kreisen, wir haben dieses Nichtbeten des Vaterunser oft mit diesem Satz begründet aus diesem Text: Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Ja? Sprecht mal mit Carola, die kommt aus dem Katholizismus, die betet dieses Vaterunser nicht gerne. Wir haben da die Tage nämlich drüber gesprochen, weil sie sagt, das war immer nur ein Geplapper. Und ich habe genauso gedacht aus meiner Kindheit und habe gedacht, ja, das ist nur ein Geplapper. Aber das ist ein Fehler. Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Also erstens muss man verstehen, wenn dieser Text hier von den Heiden spricht, dann tut er das nicht abfällig. Wir lesen das immer abfällig, weil wenn Jesus sagt, mach das nicht so wie die Heiden, also mach das nicht so wie die da, dann denken wir, ja, diese Heiden, das waren die Schlechten und wir sind die Guten, sie die Bösen. Das Wort Heiden, das Jesus gebraucht hat, hat das überhaupt nicht gemeint. Sondern das Wort Heide wurde damals einfach gebraucht, um die Volksgruppen zu bezeichnen, die nicht jüdisch waren. Das waren keine Heiden, sondern das waren die Ausländer. Oder heute würde man sagen, die ausländischen Mitbürger. Das waren die Menschen einer anderen Nation, einer anderen Ethnie. Punkt. Mehr nicht. Also vergessen wir das lieber wieder. Und diese Leute, diese ausländischen Mitbürger aus anderen Ländern, aus anderen Traditionen, die glaubten an heidnische Götter, an Zeus und Co. An Götter, bei denen sie nie genau wussten, wie sind die heute drauf. Und weil sie nie wussten, wie sind die heute drauf, haben sie gedacht, mit vielen Worten können wir sie vielleicht zur Sanftmut bewegen uns gegenüber. Und deshalb haben die ganze lange Gebete formuliert. Und wenn ihr die entsprechende Literatur lest aus dieser Zeit, dann werdet ihr merken, das sind ellenlange Gebete, einfach nur, um diese Götter schwindelig zu reden, damit die nicht mehr so draufhauen. Darum geht's im Grunde genommen. Und Jesus wollte uns sagen, so nicht. Warum nicht? Weil's nicht nötig ist. Er sagt im Grunde genommen, ich zitiere mal mich selber, er sagt, Jungs und Mädels, das ist bei Gott nicht nötig. Der ist nicht impulsiv, der ist nicht unberechenbar, sondern immer auf der Höhe eurer persönlichen Situation. Er ist immer aufmerksam, wenn ihr zu ihm kommt. Ihr braucht ihn nicht zuerst beeindrucken. Er ist für euch da. Bleibt ihr selbst. Und dann sagt Jesus in dem Zusammenhang, Gott weiß, was ihr braucht. Eben, weil Gott auf der Höhe eurer Situation ist, weiß er, was ihr braucht. Und interessant ist, dass manche Christen das dann gebrauchen und sagen, ich brauche nicht viel Gebete machen, weil Jesus oder Gott weiß ja, was ich brauche. Aber das tut Jesus hier nicht. Er gibt uns keinen Zeitspartipp, sondern Jesus geht dann hin und sagt tatsächlich, so sollt ihr beten. Also es geht nicht ums Zeitsparen, weil Jesus selber verbrachte Nächte im Gebet. Wenn wir uns mal angucken, wie Jesus gebetet hat, dann wissen wir, Jesus hat viel Zeit ins Gebet investiert. Was er dann sagt, nachdem er gesagt hat, Gott weiß, was ihr braucht, ist im Grunde genommen jetzt erst recht. Jetzt, wo ihr wisst, wo ich es euch nochmal gesagt habe, dass der Vater euch seine ganze Aufmerksamkeit schenkt. Deshalb, so sollt ihr beten. Und dann kommt das Vaterunser. Krass, finde ich das. Wie geht Beten richtig? Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen Zeit darauf verwendet, um euch zu belegen, dass das Vaterunser trotz unserer vermeintlicher theologischer oder was auch immer für Bedenken mehr gebetet werden sollte, als wir es tun. Und ich bin mir sicher, dass Jesus sich freuen würde, wenn wir das Vaterunser, Vorsicht, ich will euch nicht schocken, aber ich glaube es tatsächlich, wenn wir das Vaterunser in unsere tägliche Gebetsroutine integrieren. Ich will euch noch mehr schocken. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich auch darüber freut, wenn wir das 2 oder 3 Mal am Tag tun. Aber bewusst. Gib dem Gebet eine Chance, ist mein Aufruf heute Morgen. Lesen wir es mal nochmal gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir geben dem Rollo gerade mal die Pause, die es braucht, um runterzukommen. Geht's euch gut? Ja? Weil wenn nicht, esst ein Stück Schokolade. Die Hälfte der Predigt ist schon rum. So, also. Nochmal, der letzte Satz, den ich gesagt habe, mein Wunsch und mein Anliegen heute Morgen ist, gebt dem Gebet eine Chance. Und so geht das Gebet. Unser Vater im Himmel, dann geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und wenn wir jetzt eine Bibel in der Hand hätten, dann würden wir sehen, der letzte Satz, den ich da gelesen habe, und der ist ja gar nicht hier drauf. Genau. Der ist gar nicht drauf, weil der eigentlich auch im Original des Matthäus-Evangeliums nicht steht. Dieses, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist eine Edition, die später hinzugekommen ist durch die frühe Kirche. Deshalb steht in vielen Bibeln so eine Fußnote, wo das dann auch begründet wird. Aber keine Sorge, an dem Satz ist generell nichts verkehrt und es zeigt, was dieses Gebet für eine wichtige Rolle gespielt hat für die ersten Christen. Man hat im Grunde genommen mit diesem Satz vielleicht versucht zu erreichen, daraus so ein Stück fast einen Lobpreis auch noch zu kreieren. Aber es zeigt, dass dieses Gebet eine wichtige Rolle gespielt hat. Und historische Quellen belegen das auch, dass dieses Gebet nicht nur im Gottesdienst im 1. und 2. Jahrhundert ganz viel gebetet wurde, sondern eben auch dazu ermutigt wurde, es mehrmals täglich zu beten. Und dieses Vaterunser hat natürlich eine lange Tradition, das wissen wir. Und diese lange Tradition, die das Vaterunser hat, hat leider auch etwas mit der Genialität und mit der Schönheit gemacht, mit der Jesus das komponiert hat. Die ist nämlich verloren gegangen. Dieses Gebet ist wirklich genial und wirklich schön. Und ich versuche das jetzt mal zu erklären, warum, damit wir das Gebet vielleicht noch ein bisschen mehr zu würdigen wissen. Die Struktur. Ihr habt das gesehen. Ich habe das auch so aufgeschrieben da. Im ersten Teil des Gebets geht's um Gott, um den Vater, um seinen Namen, um seinen Ruf, wenn man so will. Es geht um seine Agenda. Es geht um das, was er in dieser Welt tun will. Es geht um sein Reich, um seinen Willen. Darauf richtet Jesus zuerst unseren Blick. Oder auch den Blick seiner Jünger. Im zweiten Teil geht es dann um uns, um unseren kleinen Part in dieser großen Story, die Gott schreibt. Und an deren Ende, da steht dann diese vollkommene Zusammenführung von Himmel und Erde. Das Reich Gottes in Vollendung, das, was eines Tages wirklich kommt. Und der erste Teil wirkt ein Stück weit wie so ein Filter, oder auch ein Fokus. Zuerst mal richtet man sich auf Gott aus und dann kann man alle eigenen physischen und seelischen Bedürfnisse, die man so hat, in Relation setzen zu dieser Größe Gottes, zu diesem heiligen Gott, der in dem ersten Teil des Gebets steht. Und dieses uns und unser und so weiter, das hat Jesus so formuliert. Weil wir in der Regel ja dahin gehen und sagen, vergib mir meine Schuld, gib mir mein Brot. Jesus hat ganz bewusst uns und unser gesagt. Der hat sich was dabei gedacht, dass er das so geschrieben hat. Es war im Grunde genommen plurale Absicht, dass er dieses uns geschrieben hat und nicht mir, meiner, mich. Warum? Wir haben zuerst den Blick auf Gott und auf sein Reich, auf die Größe Gottes, auf seine Story, die er im Großen mit dieser Welt schreibt. Und dann richtet Jesus unseren Blick ganz bewusst auf den Kontext von Gemeinschaft. Das macht er absichtlich. Und das ist das, was er hier will. Die Absicht, dass wir auf uns blicken, dass wir um unser täglich Brot beten, dass wir uns die Schuld vergeben. Das ist Absicht. Und deshalb ist ihm auch so wichtig, dass wir beim Beten nicht zuerst hauptsächlich an uns denken, sondern an andere. Und Paulus schreibt das später auch. Macht mal zuerst hier Fürbitte. Ne? Legt darauf mal Wert. Betet für andere. Und Jesus hat so einen Tick. Und dieser Tick, den Jesus hat, eigentlich dieses, wie Jesus tickt, ist, dass er immer wieder in seinem Dienst und in dem, was er gesagt hat, diesen Blick auf den Nächsten betont. Immer und immer wieder hat Jesus das gemacht. Dieses, so sollt ihr beten, legt den Fokus auch auf den Nächsten, weil Jesus selber so tickt. Die Struktur dieses Poetry, wenn man so will, die macht es auch einprägsam. Aber das Spannendste an diesem Gebet ist, und vielleicht fällt euch das auf, wenn ihr das so seht, das Spannende an diesem Gebet ist, dass dem Ganzen das Doppelgebot der Liebe zugrunde liegt. Dieses Matthäus 22, 38, ihr erinnert euch, da kommt einer zu Jesus und sagt, Meister, was ist das größte Gebot? Und was antwortet Jesus? Er antwortet mit dem Alten Testament, Zitat, dem Schema, dem Höre Israel, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und cool, ne? Und ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr euch die Szene vorstellt, dass da eben einer kam und das gefragt hat, auch weil die Jesus testen wollten, dann werden alle applaudiert haben. Dann werden sie gesagt haben, wow, hat er gut gemacht. Warum? Weil er das Credo Israels zitiert hat. Das war Konsens. Das war für das Volk Israel, für die Juden zu seiner Zeit das Wichtigste vom Wichtigsten. Aber Jesus geht hin und macht dann was total Überraschendes. Und auch das war in der jüdischen Tradition, nämlich aus etwas Gutem noch etwas Besseres zu machen. Und das konnte Jesus wie kein Zweiter. Dann geht Jesus hin und sagt, aber das andere ist ihm gleich. Es steht auf der gleichen Stufe. Absolut gleichwertig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann war Ruhe. Und wir dürfen diese Genialität in der Antwort Jesu nicht unterschätzen. Denn als er dieses Schema zitierte, das erste, diesen ersten Teil vom Doppelgebot der Liebe, wie gesagt, da waren alle d'accord. Das war cool. Alles gut. Da haben sie Amen und Halleluja gerufen, aber dann schuf er dieses Neue, das andere, was ihm gleich ist, selbe Stufe. Zu dieser Priorität kommt noch eine Priorität hinzu, was eigentlich nicht geht, weil es gibt immer nur eine Priorität. Aber Jesus geht hin, nimmt diese Prio, macht noch eine Prio und daraus wird irgendwie so eine mega ultra Prio aller Prios. Das hat Jesus gemacht und das war besonders. Wir selber neigen ja dazu, wenn wir das Doppelgebot der Liebe lesen, zu sagen, ja, liebe Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt, klar, ist ja auch richtig. Aber deinen Nächsten, naja, mit ein bisschen Einschränkung. Also wir gehen selber hin, wir lesen das und sagen, das eine ist ein Tick wichtiger als das andere. Und was macht Jesus? Jesus geht hin und sagt, nee, geht nicht. und ist nicht mehr. Das ist das Krasse und das ist extrem wichtig. Ihr dürft es mitlesen. Jesus sieht deine persönliche Beziehung zu Gott als vollkommen untrennbar verwoben mit deiner Beziehung zu jedem anderen Ebenbild Gottes. Lieben wir unseren Nächsten nicht, können wir schwerlich behaupten, dass wir Gott lieben. Das ist das, was da drin steckt. Und der erste Johannesbrief macht das deutlich. Wir können nicht sagen, wir lieben Gott, wenn wir unseren Nächsten nicht lieben. Das ist das, was Jesus gemacht hat aus diesem Schema. Und wir wissen alle, was ein Glaubensbekenntnis ist, ob das ein apostolisches oder ein nikänisches ist. Das Vaterunser ist meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung nach, das hat auch ein Theologe namens McKnight geschrieben, es ist im Grunde genommen das Glaubensbekenntnis Jesu Christi. Es ist sein Wind of Change. Es ist sein Credo, es ist sein Herzschlag. Und es ist so bedeutungsvoll, weil es die Bündnisbeziehung und die Loyalität, die wir zu Gott haben sollten, im Grunde genommen fördert. Das ist das, wo er den Fokus drauf richtet. Zuerst den Fokus auf den Vater, aber ohne die Liebe zum Nächsten im zweiten Teil bleibt der Fokus auf den Vater eine leere Hülle. Das ist krass. Aber im Grunde genommen ist uns das in gewisser Weise ja bewusst. Und ich habe leider nicht die Zeit, jetzt noch so einen Exkurs zu machen über diese jüdische Tradition, auch der Rabbis hinzugehen und etwas Bekanntes zu nehmen und daraus noch etwas Neues zu machen, was Jesus eben gemacht hat mit dem Doppelgebot der Liebe. Aber kurz gesagt, Jesus implementiert hier sein Jesus-Credo. Und im Grunde sagt er, sucht zuerst Gottes Reich und alles andere wird sich finden. Bete, dass sein Reich kommt und der Rest kommt von allein. Die Hälfte des ersten Gebets oder die erste Hälfte des Gebets führt automatisch zur zweiten Hälfte. Für Jesus hat Beten und Handeln immer zusammengehört. Immer. Er hat das nie getrennt. Und dieses Gebet zeigt uns, was Gott will, zeigt uns, was Gott plant. Und er zieht uns in diesem Vaterunser mit hinein in diese eigene Aktion mit dieser Welt. Gott zieht uns mit hinein in diese Action des Reiches Gottes. Wenn wir das beten, werden wir automatisch in dem Moment zu Teilhabern an diesem ganzen Projekt Reich Gottes. Er sagt nicht nur, was wir als Gemeinde beten, sondern er sagt uns, was wir als Gemeinde tun sollen. Und Jesus möchte, ich betone das nochmal, dass wir das beten. Wir können nicht hingehen und das theologisch wegargumentieren. Doch, wir können schon. Ich habe 4 Jahrzehnte Erfahrung damit. Aber es ist verkehrt. Es ist falsch. Wir sollten das beten. Bewusst, natürlich. Und oft. Und ich glaube, wenn wir bewusst und oft das Vaterunser beten, dann wird das etwas verändern. Und ich bin davon überzeugt, dass da drin Power liegt. Und es liegt ja an uns, ob wir so ein Gebet, das Jesus uns gegeben hat, das Jesus selber gebetet hat, ob wir das konzentriert beten oder oberflächlich. Ich übe das jetzt schon eine ganze Weile, immer mal wieder anzuhalten tagsüber und das Vaterunser bewusst zu beten. Und es kann nicht schaden, mir schadet das nicht. Was ich glaube, habe ich euch auch mitgebracht, wenn Jesus dieses Schema, dieses höhere Israel zu etwas Größerem gemacht hat, als was es schon war, indem er die Liebe zum Nächsten auf dieselbe Stufe hebt wie die Liebe zu Gott, dann haben die Jünger sicherlich, wahrscheinlich sogar sehr sicher, weiterhin in ihrer jüdischen Tradition mindestens 3-mal täglich gebetet. Aber vielleicht dann auch irgendwann, das ist Spekulation, das gebe ich zu, aber vielleicht dann irgendwann statt des Schema das Vaterunser, das Jesus-Credo, ihre neue Hymne, ihr Wind of Change und die geistliche Grundlage für die Expansion des Reiches Gottes, das mit Jesus Christus angebrochen ist. In diesem Gebet liegt Power. Ich bitte euch von ganzem Herzen, ich weiß, wie fremd uns das ist, aus eigener Erfahrung, aber ich bitte euch von ganzem Herzen, denkt mal darüber nach, ob wir dieses Vaterunser nicht zu Unrecht an den Rand gedrängt haben. Und wenn ich, wie zuletzt, meine Arbeit, die ich tue, und das ist ja ganz viel geistliches Arbeiten, immer wieder bewusst für eine Minute unterbreche, um das Vaterunser zu beten, dann tue ich das bewusst, weil ich eine Minute lang diesen Wind of Change erleben möchte. Und damit ihr nicht denkt, ich erzähle euch nur was, ich habe gestern Nachmittag, nachdem ich fertig war mit allem, mich hingesetzt und habe das Vaterunser gebetet. Aber ich habe mich dann entschieden, das zu schreiben und bin hingegangen und habe geschrieben, Vater unser im Himmel. Aber nicht nur da, sondern auch im Herzen der Zerschlagenen und Geängstigten. Geheiligt werde dein Name, denn dein Name ist wichtig, dein Ruf wird auch durch uns bestimmt. Dein Reich komme, das Perfekte, das Zukünftige, ja, aber auch das, in dem wir deine Werte und deine Ethik und über allem deine Liebe leben, jetzt. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, denn da leben wir. Hier können wir gehorchen, hier können wir tun, was du willst und was dich ehrt. Ein Stück Himmel auf Erden sein. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und wenn wir genug haben, lass uns teilen. Hilf uns nicht, zu satt zu sein, den anderen nicht zu übersehen, der unser Brot braucht. Vergib uns unsere Schuld, was am Kreuz längst geschah. Und doch werden wir immer wieder am anderen schuldig, brauchen Vergebung. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, was leichter gesagt ist als getan. Und doch ist es das, was dich kennzeichnet und dein Reich und deshalb auch unser Wesen bestimmen soll. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wer vom Bösen erlöst ist, kann selber nichts Böses wollen. Du versuchst uns nicht, sondern du traust uns Tests des Lebens zu, weil sie unsere Abhängigkeit zu dir stärken. Den Satan, den Tod, hast du am Kreuz und in der Auferstehung besiegt. Und aus dieser Kraft dürfen wir leben, weil du mit dieser Power in uns lebst. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dinge werden passieren, wenn wir das Vaterunser beten. Stellt euch den Wecker. Das sagen die jungen Leute heute. Ich stelle mir den Wecker. Dachte ich so, warum stelle ich mir eigentlich nicht so einen Wecker an meinem Handy auf bestimmte Uhrzeiten, dass das Handy kurz vibriert und ich mir Zeit nehme, kurz innezuhalten und das Vaterunser zu beten. Und vielleicht kommt dann einer vorbei, mit dem ihr das Brot des Lebens teilen könnt. Vielleicht kommt einer vorbei, der auf der Suche ist nach Vergebung, der harte Proben in seinem Leben zu durchstehen hat und ihr könnt ihm beistehen. Vielleicht kommt einer vorbei und hilft euch in den schwierigen Momenten des Lebens, weil ihr das Vaterunser betet. Und wer weiß, vielleicht kommt Jesus selbst vorbei. Stellt euch einen Wecker, betet das Vaterunser, nur stellt euch dabei nirgendwo auf einen Stuhl. Amen.